Wir sind mit dem Podcast Mindmaps vor kurzem in eine neue Reihe gestartet. Peter und ich analysieren aktuelle Bücher, wir kritisieren sie, sezieren sie, werten sie aus für unsere Gegenwart und mit einem besonders theologischen Interesse. Wir haben aber versprochen, dass wir unsere alte philosophiegeschichtliche Reihe nicht abbrechen lassen. Und wir liefern auch, hier kommt eine weitere Folge in dieser philosophiegeschichtlichen Reihe. Und ich will die Gelegenheit wahrnehmen, euch auf den zweiten Band der philosophiegeschichtlichen Einführung für Theologinnen und Theologen hinzuweisen, die Heinz-Peter Hempelmann aus dem Podcast Mindmaps oder auf der Grundlage seiner Folgen entwickelt hat. Eine hervorragende Gelegenheit, die Inhalte dieses Podcasts zu vertiefen und noch einmal einzutauchen in die Wurzeln unseres Denkens, also herzliche Einladung, das Buch zu besorgen. Ich verlinke es in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge von Mindmaps.
Mindmaps. Der Philosophie-Podcast. RevLab.
Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Hallo Peter.
Hallo Manuel.
Ich habe das Vorrecht mit dir schon. Es sind schon etwa 4 Jahre, in denen wir regelmäßig den Podcast Mindmaps bespielen und durch die Philosophiegeschichte hindurch diskutieren, angefangen bei den Vorsokratikern und dann durch die ganze Geschichte des westlichen Denkens mindestens. Und wir sind so in der Neuzeit angekommen.
Ein bisschen weiter.
Ein bisschen weiter, genau. Aber noch nicht ganz in der Gegenwart. Mhm. Also es wartet noch einiges auf uns. Und manche von euch Zuhörenden haben sich schon Sorgen gemacht, weil ich glaube, etwa 1 Jahr lang keine Folge mehr in dieser philosophiegeschichtlichen Reihe erschienen ist. Jetzt geht es wieder los. Und gerade mit einem sehr, sehr spannenden Denker, der dich auch einmal mehr fasziniert hat. Du hast mir immer mal wieder geschrieben, ach, da ist so viel zu holen, wir kriegen das nicht in eine Folge und so. Und ich habe gemerkt, da hast du richtig angebissen.
Ja.
Bevor du jetzt da ausführst, ich möchte kurz eine Hinführung oder mit einem Gedanken einleiten. Und zwar aus meinem Theologiestudium, da haben wir ja auch so ein bisschen schnellbleiche Philosophiegeschichte gehabt. Und da wurde immer wieder empfohlen, ein kleines Büchlein von Wilhelm Weischedel mit dem Titel Die philosophische Hintertreppe. Und verschiedene Leute haben mir das empfohlen, so als erster Einstieg in die wichtigsten Denker und Denkerinnen unserer Zeit oder der Vergangenheit. Es ist ein Büchlein, das ganz programmatisch jetzt nicht über den großen Haupteingang der Systeme, Begriffe, Schulstreitigkeiten, über solche Konzepte und Begriffe den Zugang sucht, sondern quasi eben die Hintertreppe über Lebensgeschichten, über Eigenheiten der Personen selber, über Brüche im Leben der Denkerinnen und Denker, über ihre Leidenschaften und auch Anekdoten erzählt und so weiter. Dahinter ist ja diese Intuition mit verbaut. Philosophie wird von Menschen gedacht, auch wenn es Systeme und Konzepte und Begriffe und so sind. Es sind Systeme, Konzepte, Begriffe von Menschen, die in bestimmten Zeiten gelebt haben, die Biografien mitbringen, Kränkungen, Hoffnungen, Krankheiten, religiöse Prägungen, politische Erfahrungen, Liebesgeschichten, Enttäuschungen, Entscheidungen getroffen haben und so weiter. Und Wilhelm Weischedel versucht eben den Zugang zu verschiedenen Philosophinnen und Philosophen aufzuschließen über ihr Leben. Und das ist mir beim Lesen auch deines Skripts und deiner Vorbereitungen ist mir das so entgegengekommen oder in den Sinn gekommen, weil der Philosoph, über den wir heute sprechen, vielleicht diesen Zusammenhang, diese Verschachtelung oder dieses untrennbare Ineinander von Denken und Leben, von Theorie und Biografie stärker gemacht hat als kaum jemand anderes. Und das war für ihn auch ein integraler Bestandteil seines Denkens oder sogar der Entdeckungszusammenhang von Philosophie überhaupt. Ich wollte dir damit eigentlich auch den Ball zuspielen, mal einzuführen, stimmigerweise in die Biografie dieses Denkers und dann auch zu zeigen, worin der Zusammenhang von Philosophie und Biografie oder Existenzerfahrung bei ihm spezifisch liegt.
Ja, da hast du einen sehr, sehr interessanten und relevanten Einstich jetzt gewählt. Wenn man dieses Büchlein von Wilhelm Weischedel liest, was wir ja unseren Hörerinnen und Hörern nur und Seherinnen und Sehern nur empfehlen können, die philosophische Hintertreppe, dann merkt man, dass dieser Zugang über die Biografie, über das Leben, über das Erlebte, das Erfahrene mehr oder weniger aufschließende Wirkung hat. Mhm. Und im einen Fall, bei Kierkegaard, funktioniert das ganz fantastisch. Und im anderen Fall, wenn man jetzt an Immanuel Kant denkt, funktioniert es ausdrücklich weniger gut. Und das hängt eben auch mit dem Denkansatz zusammen. Also die Frage nach dem Verhältnis von Werk auf der einen Seite und Leben auf der anderen Seite ist ja schon selber wieder eine Schlüsselfrage von Philosophie. Mhm. Also, ich kann natürlich sagen, meine Existenz ist das Entscheidende. Und was nicht durch meine Existenz hindurchgegangen ist, das hat im Grunde auch keine Bedeutung. Das ist Schall und Rauch. Mhm. Das ist irgendeine wirklichkeitsleere Theorie. Und das wäre eigentlich schon ziemlich genau der Ansatz von Kierkegaard. Mhm. Oder ich kann genau das entgegengesetzte Konzept verfolgen, wie wir es zum Beispiel bei Immanuel Kant im Detail ja nachbuchstabiert haben. Kant, der sagt, ich will die reine Vernunft. Ich will die gereinigte Vernunft. Ich will die Vernunft, die eben nicht durch individuelle, existenzielle Erfahrungen und so weiter geprägt ist, sondern die eben die allgemeine, abstrakte Vernunft ist, aus der ich dann im Grunde die Wahrheit für das Individuum regelrecht ableiten kann. Mhm. Ja, nomologisch. Und Kierkegaard ist nun genau der Gegentyp. Übrigens ähnlich wie Hamann. Hamanns Kritik an Kierkegaard hat sich ganz an Kant hat sich ganz ähnlich vollzogen mit dem berühmten Satz, den wir ja auch immer wieder zitiert haben, die Vernunft aus Königsberg. Ja. Das heißt, du hast im Grunde keine Ahnung, du bist aus diesem Ort kaum mehr rausgekommen und das, was du schwätzt, hat ja, das lebt ja geradezu von der Illusion, dass du dich von deiner Existenz letzten Endes befreien kannst. Und Kierkegaard sagt genau das Gegenteil, beziehungsweise, nein, er sagt es nicht nur, er lebt es. Wenn wir auf Kierkegaard schauen, dann nehmen wir dort eine Interdependenz von Werk und Biografie, von Leben und Denken wahr, wie wir das bei kaum einem anderen Denker in der abendländischen Philosophiegeschichte sehen. Jetzt im ostasiatischen Bereich wäre es hochinteressant, sich das mal parallel anzuschauen, aber das ist ja jetzt hier und heute nicht unser Thema. Das, was wir bei Kierkegaard sehen, das ist gleichzeitig dann eben auch die Quintessenz seines philosophischen Denkens. Also die These wäre, und das wäre zu bewähren an seinem Leben, dass das Leben Medium seiner Philosophie ist, dass sein Denken im Grunde aus seiner Biografie herauswächst und dass Kierkegaard keine Philosophie will, kein Denken will, das nicht, ich benutze jetzt bewusst diesen modernen Ausdruck, den er selber noch gar nicht benutzt hat, das nicht existenziell zurückgebunden ist. Mhm. Also ein Denken, das nicht durch das eigene Leben, durch die eigene Erfahrung gedeckt ist. Wir haben dafür heute den wunderbaren Begriff des Authentischen.
Ja.
Ja. Das kannst du im Grunde in der Pfeife rauchen und das leuchtet auch jedermann ein. Darin ist ja auch ein Teil heutiger populärer Philosophiekritik, in der säkularen Gesellschaft wie im frommen Bereich letztendlich begründet, dass man sagt, was sollen all diese Theorien?
Mhm. Also um da nur kurz nachzuhaken, es wäre für Kierkegaard, wäre es gerade ein Erweis der Unbrauchbarkeit einer Philosophie, wenn sie mit dem Leben und Erleben, mit der Existenz und Erfahrung des Philosophen oder der Philosophin gar nichts zu tun hat, oder wenn sogar das programmatische Bemühen erkennbar ist, das eigene Denken völlig unabhängig von der eigenen Existenz und Erfahrung zu entwickeln. Also das wäre ja die Kritik, das ist mir auch sofort in den Sinn gekommen, als du vorhin ausgeführt hast von Hamann, dass er dem Kant eben gerade entgegenhält und sagt, das Problem bei dir ist gerade, dass deine Philosophie eigentlich einen Universalanspruch hegt und quasi einen und Begriffe quasi für die ganze Menschheit festsetzen will oder Einteilungen der Wirklichkeit vornimmt, und du selbst bist noch nicht einmal richtig aus deiner Stadt herausgekommen. Ja. Also die Partikularität seines Lebens und seiner Existenz wird quasi in seiner Philosophie programmatisch verleugnet, und das wäre für Kierkegaard gerade ein Grund zu sagen, eine solche Philosophie kann ich nicht ernst nehmen.
Ja. Also Stichwort Partikularität. Das, was in der abendländischen Philosophie der Neuzeit, Stichwort Rationalismus, gerade das Defizitäre ist, dass es ja nur ich bin, der so denkt. Und dass meine spezielle Lage der Grund dafür ist, dass ich in einer bestimmten Weise ticke, würden wir jetzt heute sagen. Das wird von Kierkegaard in den Mittelpunkt gestellt. Also dass ich, das bisher eher zu vernachlässigen war, angefangen von Descartes, den wir ja auch im Detail auseinandergenommen haben, der zwar seine persönlichen Erfahrungen beschreibt, aber ihn eben rational auf den Grund geht und eben will den Geist von den Sinnen abziehen, von der Erfahrung abziehen, auf das Eigentliche stoßen.
Ja.
Kierkegaard ist darin der absolut moderne Denker, der Begründer der Moderne, in einer ähnlichen parallelen Weise, in einer ähnlichen Bedeutung wie Nietzsche, dass er das Ich, die Person, die Personalität, die Partikularität von Menschen in den Mittelpunkt stellt und würdigt und sagt, es ist absolut falsch, wenn du daran vorbeigehst, du musst davon ausgehen. Was soll dir denn ein Gedanke, ein System, eine Wahrheit nutzen, die dich nicht berührt, die mit deiner Existenz nichts zu tun hat? Ein Beispiel wäre ja, wir wissen ja, dass Kierkegaard auch ein überzeugter Christ war, und seine Kritik an den Gottesbeweisen lautet genau so. Ja, da hast du also irgendwo einen abstrakten Gedanken, er kann ja vielleicht sogar richtig sein, aber er hat doch gar nichts, ein Beweis ist doch etwas Objektives, das bleibt mir äußerlich, das betrifft mich doch gar nicht, das hat gar nichts mit mir zu tun. Letzte Nebenbemerkung in dem Zusammenhang, darin trifft er sich mit Pascal, also dem anderen modernen Denker, den wir allerdings ja schon zu Beginn der Neuzeit gefunden haben. Pascal kann in ganz ähnlicher Weise argumentieren und sagen, naja, also vielleicht berührt mich das jetzt 2-3 Sekunden, weil ich das so toll finde, dass ich die Existenz Gottes beweisen kann, Klammer auf, kann ich's, Klammer zu. Aber an sich hat das doch keine dauerhafte Bedeutung, so sagt Pascal.
Ja.
Und Kierkegaard vertieft das im
Grunde noch. Also es betrifft mich dann gar nicht. Es ist eben mitnichten so, dass man zur Wahrheitserkenntnis oder zur philosophischen Erkenntnis quasi seine eigene Erfahrung abschälen muss, um durchzudringen zum Eigentlichen, sondern diese Erfahrung ist das Eigentliche, oder in dieser Erfahrung manifestiert sich das Eigentliche.
Ja, richtig, das Orthodoxe, das Richtige, ist nach Kierkegaard sogar das Falsche. Es ist das Unwahre, weil etwas, was nichts mit mir als dem Entscheidenden, das ja in der Welt sein heißt, ich sitze jetzt hier, ich rede hier, ich bin im Kontakt mit dir und so weiter, eine Erkenntnis der Wahrheit, die davon abstrahiert von dem Entscheidenden, von allem, was mich ausmacht. Und das ist die zentrale Einsicht, der zentrale Ausgangspunkt von Kierkegaard. Und an dieser Stelle können wir die Weichenstellung, die in seiner Philosophie passiert und die ihn zum Begründer der modernen Existenzphilosophie bis hin zum französischen Existenzialismus macht, können wir in ihrer Bedeutung gar nicht überschätzen. Also hier passiert eine Weichenstellung, die ähnlich wichtig ist wie die von Descartes oder Kant.
Mhm. Ja. Also eine fundamentale Würdigung der eigenen Erfahrung,
ja,
und der eigenen Existenz und eine Überzeugung, dass in dieser Erfahrung, in der Reflexion dieser eigenen Existenz, nicht eines abstrakten Existenzbegriffs, sondern quasi, dass in diesen Erfahrungen sich, wie kann man das sagen, sich wahre Erkenntnis einstellt, oder?
Ja, es kann keine wahre Erkenntnis geben, die nicht durch meine Erfahrung, durch meine, ich sag's modern, existenzielle Erfahrung hindurchgegangen ist. Mhm. Ja, das ist das Entscheidende. Und damit haben wir natürlich einen Denker vor uns, der mit einem unglaublichen Mut, vergleichbar nur mit Friedrich Nietzsche, sagt, diese ganze Metaphysik, die darum spekuliert, sich dann natürlich auch noch in Widersprüche verliert und so weiter, das kannst du doch alles im Prinzip in der Pfeife rauchen, wenn es um die Frage geht, wie bewältige ich meine persönliche Existenz.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und das bedeutet aber, hier wird erstmalig mit Einschränkungen im Blick auf Sokrates, oder der war für Kierkegaard ziemlich wichtig, hier wird erstmalig das Individuum als eine philosophische Größe ernst genommen.
Mhm.
Ja? Also Sokrates kann ja mindestens mit seiner sokratischen Methode dann eben, wir denken an den Marktplatz und wo er den General analysiert und ins Gespräch zieht und den Soldaten und so weiter. Da wird schon auch existenziell argumentiert. Aber Sokrates versucht ja dann auch immer wieder noch dahinter zu kommen, zu den eigentlichen Dingen. Und das ist bei Kierkegaard noch mal radikaler. Es gibt keine Wahrheit, die nicht selber auch erfahren worden ist, mhm, von mir und gegebenenfalls meinem Gegenüber.
Ja, also das Einstiegsbeispiel noch mal aufzunehmen, die philosophische Hintertreppe von Wilhelm Weischedel. Man könnte sagen, Kierkegaard ist möglicherweise der konsequenteste autobiografische Denker in, ja, der Philosophiegeschichte, und zwar nicht nur in dem Sinne, dass er zugestehen würde, ja, meine Biografie hat auch mein Denken beeinflusst, dass er sagen würde, ja, auch meine philosophischen Überzeugungen, mhm, sind irgendwie unhintergehbar biografisch grundiert, so quasi als zähneknirschendes Zugeständnis. Mhm. Ich komme halt hinter meine eigene Geschichte nicht zurück, sondern in dieser Geschichte, in dieser existenziellen Erfahrung, das ist erst der Entdeckungszusammenhang für philosophische Erkenntnis. Anders geht es gar nicht. Ja. Wer es anders versucht, landet bei abstrakten metaphysischen Systemen, die mich nicht angehen, die mich nicht berühren, die mir nicht nahe gehen und die darum auch, du hast es vorher sogar noch mehr zugespitzt, nicht nur nicht relevant sind, sondern in seinem Sinne sogar falsch sind.
Unwahr sind.
Ja.
Ja, sie können theoretisch nach irgendeiner Logik stimmen. Also Hegel ist wahrscheinlich der bedeutendste Kritiker von
Kierkegaard.
Kierkegaard, ja, ist der bedeutendste Kritiker wahrscheinlich von Hegel gewesen. Man kann natürlich die marxistische Religionskritik, die marxistische Kritik an Hegel auch noch sehr, sehr ernst nehmen. Sie setzt halt ganz anders an, weil sie sagt, man muss den Marx im Grunde vom Kopf auf die Füße stellen und so. Aber was jetzt die philosophische Qualität angeht, haben wir bei Kierkegaard einen Ansatz, der einfach radikal ist und jedenfalls mich persönlich eben auch an dieser Stelle überzeugt, wenn du eben formuliert hast, ja, es ist bei Kierkegaard nicht nur das Zugeständnis, ich bin beeinflusst, ich lebe halt jetzt hier und heute und das ist der Kontext und so weiter. Das ist ja immer noch ein rationalistisches Denken. Mhm. Ja? Also da gibt es dann eine Schale, die muss ich eben dann, weil ich beeinflusst bin, abschälen und dann komme ich zum Eigentlichen, zu der eigentlichen Wahrheit. Das begegnet einem ja im deutschen Idealismus von Kant über Fichte bis hin zu Schelling und dann natürlich vor allen Dingen bei Hegel. Das unterläuft Kierkegaard, indem er sagt, alles, was ich denke, muss durch meine Existenz hindurch. Es muss quasi aus meiner Existenz herauswachsen. Und das führt dann auch zu einem angemessenen Blick auf Kierkegaards Philosophie. Also eigentlich ist schon diese Rede von Kierkegaards Denken, Kierkegaards Philosophie eigentlich absolut falsch, weil sie ein Denkmodus bedeutet, den er ja gerade abgelehnt hat. Also wenn ich jetzt hingehe und mache ein Skript und sage, so denkt Kierkegaard, wäre das eigentlich falsch, weil Kierkegaard gerade nicht will, dass wir so ein abstraktes Wissen abstrahieren und dass wir dann jemand weitergeben können und jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern, denen, die zu uns zuschauen und sagen, jetzt übernimm das mal, denke so. Das wollte er nicht.
Ne? Ja, weil er überzeugt war, nicht die Distanz zu den Dingen, nicht die Distanz zum Erkenntnisobjekt ermöglicht die Erkenntnis der Wahrheit, sondern im Gegenteil, erst wenn es mich betrifft, erst wenn ich darin quasi existenziell verwickelt bin, dann stellt sich Erkenntnis ein. Deshalb wäre es ein Stück weit würde man Kierkegaard Gewalt antun, wenn man von seiner Philosophie als einem alternativen System sprechen würde.
Übrigens, eine echte Parallele zu Nietzsche. Wir erinnern an den tollen Menschen.
Ja.
Nietzsche schildert, was er denkt, aber er schreibt kein Traktat, er schreibt keinen Aufsatz, er bildet kein System, sondern erzählt eine Geschichte von einem tollen Menschen. Das heißt, wir haben das damals im Detail auseinandergenommen, eine dreifache Relativierung dessen, was er uns in diesem Essay letzten Endes vorstellt. Mhm. Ja. Er will eben gerade nicht im vorstellenden Modus übernommen werden, wo ich sage, das ist Nietzsche-Philosophie, jetzt werde ich Nietzsche-Jünger und jetzt bete ich das mehr oder weniger nach oder ich rezipiere das. Wir haben übrigens, ich weiß nicht, ob du da jetzt schon drüber sprechen möchtest, das hat bei Kierkegaard auch zu einer speziellen Form der Kommunikation mit dem Publikum geführt. Mhm. Also ein Konzept einer indirekten Kommunikation, das dann auch seine philosophischen Werke letzten Endes recht kennzeichnet.
Ja. Ich überlege mir jetzt,
später machen.
Vielleicht kommen wir darauf zurück, nachdem du ein paar, weil was jetzt ja spannend wäre, ein bisschen Einblick in sein Leben, eben in seine Biografie, in seine Existenz zu erhalten und zu sehen, wo, durch welche Geschichte und durch welche Erfahrungen Kierkegaard auch seine entscheidenden Impulse gewinnt, um dann auf diese indirekte Kommunikation zurückzukommen.
Ja. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, auf der einen Seite die entscheidenden Lebensdaten kurz zu sagen und dann eben auch schon zu sagen, wie hat dieses Leben sein Denken bestimmt?
Mhm.
Ja, ich versuche mal ein paar Sachen zu sagen. Also die groben Daten wären eben 1813 in Kopenhagen geboren und 42 Jahre später eben dort auch gestorben, nicht alt geworden, 42 Jahre, geboren als jüngstes von 7 Geschwistern und von der zweiten Frau seines Vaters, ein streng pietistisch geprägtes Elternhaus. Die Mutter hat so gut wie keine Rolle gespielt, der Vater hat nach dem Tod der ersten Frau seine Hausmagd geheiratet, das war bequem und gut. Sie ist dann aber auch 2 Jahre vor dem Vater noch verstorben. Kierkegaard, vielleicht kann man da sogar einen ersten Einschnitt machen. Also was die Gliederung dieses kurzen Lebens angeht, kann man eigentlich einen jungen Kierkegaard und einen späteren älteren Kierkegaard unterscheiden. Der Junge ist dann etwa von 1813 bis 1840 bis zu dem zentralen Einschnitt seiner Verlobung mit Regine Olsson. Also das müssen sich alle, die sich mit Kierkegaard beschäftigen, merken. Das ist eigentlich der entscheidende Einschnitt in seiner Biografie, nachdem er diese Verlobung aufgelöst hat. Ich sage dazu natürlich nachher noch was. Geht er nach Berlin für einen mehrmonatigen Aufenthalt. Er hat von Schelling gehört und er will Schelling unbedingt kennenlernen. Und die Begegnung mit Schelling ist dann eine der größten Enttäuschungsgeschichten in der Philosophie überhaupt. Dann schreibt er zurück. Also dem nach Hegel, auf dem Lehrstuhl von Hegel sitzenden Nachfolger Schelling begegnet. Er hört seine Vorlesung und ist abgrundtief enttäuscht und schreibt dann an Freunde von diesem unseligen Geschwätz, das der Schelling da produziert hat. Zuerst ist er begeistert, dann hört er ihm zu. Und vielleicht kommen wir nachher noch auch zu dieser Kritik. Diese Enttäuschungserfahrung spielt eine entscheidende Rolle. Nach einem tiefen biografischen Einschnitt sucht er philosophischen Halt. Geht zu dem Lehrer, von dem er alles erwartet, und sagt, dieser Schelling beansprucht, baut große Theorien, aber er liefert nicht. Das, worauf ich bei ihm treffe, ist im Grunde nur Wortgeklingel. Leeres Geschwätz. Ich stoße nicht auf Wirklichkeit, sondern auf Begriffe. Ja, das ist seine zentrale Kritik, übrigens dann in einer ähnlichen, natürlich viel differenzierteren Weise dann auch bei Hegel. Also das ist einer der Gründe dafür, weshalb er darauf insistiert, dass Denken eben auch persönliche Relevanz haben muss. Aber jetzt vielleicht nochmal zu dem Elternhaus. Du unterbrichst mich, wenn es zu lang wird.
Alles gut.
Das jüngste von 7 Geschwistern, mit 20 Jahren sind 5 von diesen Geschwistern gestorben. 5. Er erlebt den Tod von 5 älteren Geschwistern. Es ist ein dunkles Elternhaus, ist gekennzeichnet durch Strenge, durch Bußernst. Und er kann einmal schreiben, ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, er kann deutlich machen, wie dunkel letzten Endes diese ganze Situation war. Er sagte, in dieser Höhle, in der ich groß geworden bin, habe ich die Freude verlernt. Und ich habe das Lachen verlernt, sagt er vor allen Dingen. Und dann passiert es ihm, und dann kann er diese Erfahrung aufgreifen und sagen, ich habe es verlernt. Und als Erwachsener, als ich groß geworden bin, da habe ich es neu gelernt. Aber das Lachen jetzt in einer für Kierkegaard spezifischen Weise ironisch verstanden. Er sagt, alles, was mir begegnet ist, über alles, was mir begegnet ist, kann ich eigentlich nur noch lachen, weil nichts Bestand hat. Und da spielen natürlich diese Fragen nach dem Tod, nach dem Leiden, nach dem Sinn eines Lebens. Man muss sich das vorstellen, 5 Kinder, ich erlebe, wie 5 Kinder jämmerlich ja auch sterben. Also die Frage nach dem Tod und nach dem Sinn des Lebens hat Kierkegaard ein Leben lang nicht losgelassen. Gleichzeitig wird er in die Mitte einer wohlhabenden Kopenhagener Gesellschaft hineingeboren, die davon lebt, von den typisch bürgerlichen Werten, also Ansehen, Anerkennung, Arbeit, Fleiß, Familie und ich gebe dem Leben Bedeutung durch das, was ich tue und durch meinen gesellschaftlichen Status. Und er merkt sehr früh, Stichwort, ich habe das Lachen verlernt, das alles sind doch keine Werte und Orientierungen, die wirklich Bestand haben, wenn ich so tiefe Erfahrungen mache. Und diese Erfahrung hat er eben sehr, sehr früh machen müssen. Also das wäre jetzt mal so ein erstes fettes Beispiel dafür, wie eine biografische Erfahrung dazu führt, dass er eben auch mit bestimmten bürgerlichen Orientierungen, auch mit der Haltung der Staatskirche, die aufs Innerste verbunden ist mit dieser bürgerlichen, wohlhabenden, wohlanständigen Gesellschaft, überhaupt nichts anfangen kann und sagen kann, wo bleibt da eigentlich die Radikalität des Bergpredigers oder so
etwas. Ja, also das, man könnte sagen, gerade diese Erfahrungen des Tragischen und diese Eindrücke des Todes auch in sein Leben hat dazu geführt, dass dann das zweite Lachen, zu dem er gefunden hat, eigentlich vielleicht könnte man sogar sagen, ein zynisches Lachen war oder zumindest ein Lachen, das eigentlich ein verzweifeltes Lachen, das nichts mehr ernst nehmen konnte. Ja. Also man lacht über Dinge, weil man sagt, ich kann diese ganze bürgerliche Gesellschaft, diese aristokratische Hackordnung, auch dieses kirchliche Würdegehabe und so, ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen. Ich kann da nur noch drüber lachen.
Ich habe das Zitat gefunden, das ich eben so verzweifelt gesucht habe.
Gerne.
Als ich sehr jung war, da meinte jetzt das Elternhaus mit, das ist der frühe Kierkegaard, da verlernte ich in dieser Höhle das Lachen. Als ich dann die Augen aufschlug und die Wirklichkeit betrachtete, Wahrnehmung, ja, Phänomene wahrnehmen, da fing ich an zu lachen und habe seit dieser Zeit hiermit nicht aufgehört. Und jetzt kommt das, was du auch beschrieben hast. Ich habe gesehen, dass die Bedeutung des Lebens, ironisch, darin besteht, ein Broterwerb zu bekommen. Dass das höchste Ziel darin besteht, Justizrat zu werden, das höchste Ziel. Dass das heiße Verlangen der Liebe darauf hinausgeht, eine gute Partie zu machen. Dass der stetige Genuss der Freundschaft so viel heißt, wie als einander in Geldverlegenheiten auszuhelfen. Dass die Weisheit nichts weiter ist, als was eben die meisten dafür gelten lassen. Dass Begeisterung so viel heißt, wie eine Standrede zu halten. Dass der Mut sich darin bewährt, ist darauf zu wagen, dass man zu einer Geldstrafe von zehn Talern verurteilt wird. Und dass nach Herzlichkeit bedeutet, nach einem Dinner zu sagen zueinander, wohlbekommst gesegnete Mahlzeit. Mhm. Ja, also da spürt man dieses Ätzende, diese abgrundtiefe Enttäuschung,
ja.
Dieses Suchen, das in diesen bürgerlichen Lebensformen nicht zur Ruhe kommt, keinen Halt findet.
Ja. Ja, dieses, das, was ihn schon fast dann abstößt oder ihn komplett leer und unbefriedigt zurücklässt, so ja. diese Mittelmäßigkeit oder dieses, das sind ja alles so Beispiele, die irgendwie im ersten Satzteil die Erwartung irgendwie einer Aufgipfelung oder etwas von etwas Aufregendem, von etwas wecken, das einem so richtig aus der Reserve lockt und dann kommen solche gezähmten, harmlosen, bürgerlich eingemitteten Erfahrungen.
Ja.
Und da kommt er zur Überzeugung, das bringt doch alles nichts. Und das hilft aber dann, um den Bogen zurückzuschlagen zu den Erfahrungen des Tragischen, die du erwähnt hast, das hilft dann aber auch irgendwie nicht, Trost oder Halt oder Hoffnung oder so zu finden.
Nein,
das
gar nicht.
Das ist irgendwie alles zu kurz gesprungen.
Ja, also das, was ich zitiert habe, kommt aus Entweder-Oder. Das ist seine erste große denkerische Schrift. Und da konzentriert er das letzten Endes. Ich könnte jetzt biografisch noch mal eine Ebene weitergehen. Der Vater widmet seinem jüngsten Sohn besondere Aufmerksamkeit und hat einen Wunsch, dass der Sohn eben auch etabliert ist, dass er Pfarrer wird. Und der junge Sören, der lässt sich dann auch darauf ein und beginnt mit dem Theologiestudium und trifft dort auf orthodoxe Theologen und rationalistische Theologen und sagt und spürt sehr schnell auch, die bieten nicht die Nahrung, die ich brauche angesichts dieser existenziellen Herausforderung, von denen ich herkomme. Und er bricht dann dieses Theologiestudium ab. Man findet ihn als Stammgast in Kopenhagener Kaffeehäusern. Er lebt als Dandy. Er gibt weit mehr aus als der Vater, der sehr wohlhabend ist, ihm als monatlichen Salär zur Verfügung stellt. Er verschuldet sich, wer weiß wie. Und der Vater muss seine Schulden bezahlen. Die beiden entfremden sich total voneinander, der pietistische Vater und der junge Dandy, der im Grunde der Lebemann, der total ausgebrochen ist. Dann stirbt der Vater. Und es kommt zu einer Lebenswende. Und der junge Mann merkt, das bringt's ja auch nicht. Übrigens, wenn ich wieder eine Parallele ziehen darf, ähnlich wie Pascal. Bei Pascal passiert ja genau das auch. Blaise Pascal.
Mhm.
Und Pascal kommt zu einer Bekehrung und ich würde jetzt bei Kierkegaard nicht von einer Bekehrung sprechen, aber von einer Umkehr im Lebensstil. Mhm. Und er sagt sich, wenn das der größte Wunsch des gerade verstorbenen Vaters war, dann überlege ich, ob ich nicht doch noch Pfarrer werde. Und dann schließt er sein Theologiestudium ab und promoviert sogar. Und dann kommt diese, also das ist eine erste Hinkehr zu einer ernsthafteren Existenz. Und dann lernt er diese junge Frau aus der Mitte der angesehenen Kopenhagener Gesellschaft kennen, die Regine Olsen. Ich weiß nicht, bald, also 7 oder 8 Jahre jünger als er, 17, 18-jährig. Eine in jeder Hinsicht attraktive Frau und Partie. Und nach einem Jahr und nach heftigsten Anfechtungen, Reflexionen, inneren Bewegungen macht er sich von ihr los. Kein Mensch versteht das. Und es gibt eine spätere literarische Reflexion darauf. Von daher wissen wir ungefähr, was da passiert ist. Aber Kierkegaard, dieser hochsensible junge Mann, der mit dem Leben hinten und vorne nicht zurechtkommt, mit den Lösungen, die ihm präsentiert werden, merkt, das ist zwar eine gute Partie, aber was mute ich dieser meiner Regine zu, wenn ich ihr es zumute, an meiner Seite zu leben? Er merkt ja schon, wie er im Grunde ausbüxt, wie er mit dieser Kirche nicht zurechtkommt, wie er sich an dieser Gesellschaft an allen Ecken und Enden stößt. Und er sagt, wenn die an meiner Seite bleibt, das wird für sie ein schlimmes Leben. Das kann ich eigentlich gar nicht verantworten. So. Und er sagt, dass mit einem späteren Begriff von ihm, diese ästhetische Existenzweise dieses jungen Fräuleins, das ist eine Sache. Aber ich bin wieder ein Begriff von ihm, von später genommen. Ich lebe doch eigentlich in einer ethischen Verantwortungsexistenz und ich kann ihr das nicht zumuten. Was macht er jetzt? Er erfindet einen Grund, um diese Verlobung lösen zu können, deren Auflösung sonst niemand verstanden hätte. Ja, also warum lasse ich eine solche Frau ziehen? Ich habe ja eigentlich nur Vorteile davon. Und er sagt, ich kann es eigentlich nicht verantworten und sagt ihr, ich habe dich nicht mehr lieb. So, das ist ja der einzig plausible Grund, weshalb man vielleicht eine Verlobung lösen kann. Wobei bei diesen konventionellen Eheschließungen das ja dann auch nochmal andere Begründungsstrukturen gibt. Und das macht er dann. Und nachdem er also mit entweder oder eigentlich in der Kopenhagener Gesellschaft ein Riesenstar war, kippt das Ganze jetzt immer mehr um und man denkt, was ist denn das für ein komischer Heini letzten Endes, ja? Aber das führt zu der Wahrnehmung, dieses Ästhetische bringt es nicht, dieses Aufgehen in der Gesellschaft, das hat er vorher schon gewusst. Aber auch die ethische Orientierung ist ja problematisch. Ich werde ja in jedem Falle schuldig, egal was ich mache. Wenn ich an dieser Beziehung festhalte, werde ich schuldig, weil ich einen anderen Menschen in eine für ihn unhaltbare Situation hineinbringe. Wenn ich diese Verlobung löse, dann mache ich den anderen auch unglücklich. Ja, das heißt, ich bin in einer Situation, aus der es im Grunde kein Entrinnen gibt. In einer sinnlosen Situation. Und das, um nochmal ganz zu dem Anfang zurückgekommen, diese absolut authentische existenzielle Erfahrung, die er durchgelitten hat bis zur Neige, führt dann eben zu dieser in Entweder-Oder-Manifesten und veröffentlichten Erfahrung, das Leben ist sinnlos. Es gibt kein Konzept, mit dem wir letzten Endes aus diesen ganzen Ambivalenzen herauskommen könnten. Ja. Nur zwei Beispiele.
Ja. Es erinnert ein bisschen ans Predigerbuch, also ans biblische Predigerbuch, wo auch ein Mensch mit allen möglichen Privilegien gesegnet eigentlich im Blick oder im Rückblick auf sein Leben sagt irgendwie, das bringt's doch alles nicht. Also, und er geht ja da auch alles Mögliche durch, von Reichtümern über die Liebe und so weiter und kommt zum Schluss, irgendwie ist es alles, wie heißt es, ein Haschen nach Wind. Sinnlos, leer,
eitel.
Vergänglich. Aber um das noch kurz einzuholen, Kierkegaard, du hast schon angedeutet, er hat mit Entweder oder eine sehr bedeutende Schrift vorgelegt, die auch Verbreitung gefunden hat. Also er ist quasi nicht erst posthum dann entdeckt worden als Literat, sondern zu Lebzeiten wurden seine Bücher gelesen und rege auch verkauft. Und er hat dann schon eine Zeit der großen literarischen Produktivität gehabt. Also so ein paar Jahre vor der Auflösung seiner Verlobung, glaube ich, hat er dieses Entweder-Oder schon geschrieben.
Nee, das war danach.
Und dann hat er aber dann so wie lange? 10 Jahre?
In 10 Jahren hat er 22 Bücher geschrieben. Ja. Und die allermeisten mit mehreren hundert oder vielen hundert Seiten. Also eine literarische Explosion. Mhm. Nach der Auflösung dieser, also ich komme noch mal auf einen Satz von dir zurück. Also er entwickelt keine Existenzphilosophie. Mhm. Sondern, also das wäre genau wieder das falsche Denken, ja. Er wird, sondern man kann eben an diesem Leben erkennen, wie bestimmte Einsichten aus der Existenz heraus erwachsen, ja. Das, deshalb habe ich das eben so intensiv versucht zu schildern. Ja, also die Verlobung wird aufgelöst. Er geht nach Berlin, um das Ganze auch zu kompensieren, auf andere Gedanken zu kommen, ist ja absolut nachvollziehbar. Mhm. Und dann lernt er den Schelling kennen, ist von ihm abgrundtief enttäuscht. Also das bringt es jetzt letzten Endes auch nicht. Und dann kommt er zurück und dann verarbeitet er diese Erfahrung, die er gemacht hat, in einer explosionsartigen literarischen Tätigkeit. Ich sagte es eben schon, wo er also innerhalb von 10 Jahren bis zu seinem Tod über 20 Bücher veröffentlicht. Mhm. Und daneben auch, nur dass wir das mal gesagt haben, neben den denkerischen Schriften vor allen Dingen dann christliche Reden, religiöse Reden und etwas, was vom Umfang her ähnlich ist, seine Tagebücher. Aber die hat er ganz bewusst nicht veröffentlicht. Das sind alleine 7000 Seiten, 20 Bände in der Gesamtausgabe. Die sind erst posthum veröffentlicht worden. Und da haben wir dann den Kommentar, der uns hilft, die verschiedenen Erfahrungen in seinem Leben auch seinem Werk letzten Endes dann zuzuordnen. Das gehört einfach zur Einordnung bei Kierkegaard noch dazu.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, vielleicht kann man das auch noch stark machen, dass natürlich diese umfangreichen, x-tausend Seiten umfassenden Tagebuchnotizen auch einen außergewöhnlich guten Einblick geben in die Biografie und in das Denken und die ganzen Verarbeitungsprozesse dieses Philosophen. Das haben wir ja kaum von einem anderen Philosophen in diesem Umfang, und es möglich macht, eben diese Verquickung von philosophischem Denken und biografischem Erleben auch nachzuvollziehen. Und gleichzeitig kann man dann auch wieder sagen, es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass ausgerechnet ein Kierkegaard so umfangreiche Tagebucheinträge verfasst, weil das für ihn die Reflexion seines Erlebens ja nicht etwas war, was quasi außerhalb seiner Philosophie geschieht, zur, keine Ahnung, zur besseren Erinnerungen oder für allfällige spätere Memoiren oder für den Nachwuchs oder was auch immer. Das war ja wahrscheinlich nicht das Hauptmotiv für seine Tagebucheinträge, sondern weil eben bei ihm biografische Erfahrung und deren Reflexion eigentlich der fundamentaler Bestandteil oder sogar das kreative Zentrum seines philosophischen Denkens.
Würde ich absolut zustimmen. Man kann es vielleicht sogar so zuspitzen, dass man sagt, ohne diese literarische Arbeit hätte er gar nicht überleben können. Mhm. Also er hat in dieser literarischen Arbeit seine Erfahrung verarbeiten müssen, sonst wäre er mehr oder weniger geplatzt. Ja, er musste sich artikulieren, er war ein sehr einsamer Denker. Und die ganzen Vorgänge, auch seine Kirchenkritik, die ich eben nur angedeutet habe, seine Gesellschaftskritik, die schon in dem ersten Buch sehr, sehr stark ist, entweder oder, diese Dinge haben ihn fortwährend mehr isoliert. Er galt dann als ein Kauz, er wurde zur Spottfigur. Es gab in Kopenhagen eine satirische Zeitschrift, der Corsar. Und die Corsar-Affäre ist also ein ziemlich wichtiger Punkt auch in seiner Biografie, wo man die Tatsache, dass er von Jugend an eher eine schwächliche, wohl auch etwas hinkende Gestalt war, die sich nicht glatt fortbewegen konnte, aufgespießt hat in entsprechenden Bildern und so weiter und so weiter. Also man hat ihn regelrecht verhöhnt und er ist zum Gespott der Gassenjungen geworden und ist dann auch isoliert und nebenbei gesagt eben auch verarmt, weil er in dieser literarischen Existenz aufgegangen ist, gestorben. Also das gehört auch in diesem Zusammenhang noch dazu. Das Literarische ist das Medium, in dem er gelebt hat. Es war so, wie du sagtest. Also wir kennen ja viele berühmte Literaten des 20. Jahrhunderts auch. Die setzen sich jeden Vormittag, wenn sie viel Kraft haben, hin und schreiben 3 Stunden was, nicht wahr? Oder ziehen sich für eine Woche oder 14 Tage Georges Simenon zurück und schreiben einen Roman, pressen den raus und ansonsten leben sie. Und das war eben, das ist nicht additiv zu verstehen, sondern er hat in diesen Dingen letzten Endes gelebt, ja. Und seine literarische Produktion ist Reflex auf dieses Leben, das er letzten Endes geführt hat.
Vielleicht können wir von hier aus, vielleicht kannst du von hier aus nochmal die Kritik stark machen oder auch ein bisschen ausführen, die Kierkegaard dann an den philosophischen Größen seiner Zeit geübt hat. Weil wir jetzt haben wir quasi einerseits eingeholt, wie fundamental für Kierkegaard Philosophie eigentlich Existenzbewältigung, denkerische Existenzbewältigung ist. Und du hast auch seine eigene Biografie nachgezeichnet, die auch geprägt war von ganz vielen Themen, die in seinem Werk auch wichtig sind. Also eben Tod, Vergänglichkeit, auch dann Angst und so, also die ganzen Sorge und so, die ganzen auch existenziellen Begriffe, die seine Biografie durchziehen. Und jetzt aus dieser Warte aus übt er scharfe Kritik. Du hast gesagt, er gehört, ist wahrscheinlich der gewichtigste Kritiker von Hegel. Er übt Kritik an Schelling. Du hast schon gesagt, er wäre maßlos enttäuscht gewesen von diesem Schellingschen Begriffsgeklapper. Ich glaube, es ist ein guter Punkt zu zeigen, warum für ihn diese ganzen großen Konzepte und Systeme eben Begriffsgeklapper waren, auf dem Hintergrund seiner Biografie und seiner erkämpften philosophischen Einsicht.
Wir können jetzt natürlich den Hegel nicht in toto rekapitulieren, sondern nur einige wenige Grundgedanken. Aber die Grundidee bei Hegel ist eben doch, dass es so etwas wie eine Weltvernunft gibt, die durch die verschiedenen Prozesse in dieser Welt anhand einer rekonstruierbaren Logik zu sich selbst kommt. Und die absolut zentrale These bei Hegel ist eben, die Wirklichkeit ist vernünftig. Ja, und ich kann das rekonstruieren in den Abläufen, die ich beobachte. Und Hegel hat das für alle denkbaren Bereiche der Wirklichkeit durchdekliniert. Vom Rechtswesen, Rechtsphilosophie, über die Kultur, die Religion und so weiter und so weiter. Und die zentrale Kritik von Kierkegaard lautet an dieser Stelle, diese abstrakte Vernunft, die dort beobachtet und formuliert wird, die bleibt der eigentlichen Wirklichkeit, der konkreten Wirklichkeit gegenüber äußerlich. Das heißt, dahinter steckt natürlich auch bei Kierkegaard eine Voraussetzung. Meine individuelle Existenz ist kontingent. Die ist eben nicht ableitbar. Das hat er ja ohne Ende in seiner eigenen Wirklichkeit auch erfahren. Also die Logik widerstreitet aller Zufälligkeit, weil sie ja stringent ist, weil sie sich jeder Zufälligkeit entzieht. Und meine erlebte, erfahrene, für mich einzig reale Wirklichkeit ist nichts anderes als zufällig. Ja, also die theologisch-religiöse Komponente lassen wir da jetzt mal raus. Das können wir später integrieren. Aber das ist die Grundvoraussetzung, von der er ausgeht und sagt, von daher ist doch völlig plausibel, dass der Versuch einer rationalen Rekonstruktion der Logik der Wirklichkeit als solcher vollkommen an dem, was wir als Menschen erleben. Und Dänemark hatte auch Anfang des 19. Jahrhunderts ja auch seine kriegerischen Auseinandersetzungen gerade hinter sich, ja. Also die Leute haben noch gewusst, was Leid ist, was Not ist, was Tod ist und waren erst dabei, sich wieder neu zu etablieren. Also diese Form von Philosophie ist faszinierend. Die dänische intellektuelle Elite war fasziniert von der Berliner Philosophie, vom deutschen Idealismus, aber wie Kierkegaard gegen den Mainstream zur Geltung bringt. Diese Philosophie ist insofern unwahr und irrelevant, als sie mit unserer eigentlichen Wirklichkeit nichts zu tun hat.
Ja. Also man kann wohl behaupten, dass quasi hinter all dem eine wunderbarer Plan waltet oder eine Notwendigkeit wirksam ist, dass man kann dahinter ein Wahnsinnssystem aufziehen. Mit meinem Erleben hat es aber nichts zu tun, weil ich mein Leben erfahre als ein Wechselspiel von unzähligen Kontingenzen, Zufälligkeiten, ja. Und jetzt dahinter irgendeinen Weltgeist zu postulieren, das mag man tun, aber das ist von meiner Erfahrenswirklichkeit völlig unberührt.
Ja. Und die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und vor allen Dingen die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hat ja erst gezeigt, wie aktuell dieses Denken war. Ja. Also wenn wir jetzt mal, du hast das eben schon, glaube ich, angedeutet, Heidegger übernimmt ein zentrales Element in Sein und Zeit, seinem Hauptwerk, aus der Kierkegaardschen Philosophie. Also die Existenzanalyse, die sagt, im Grunde ist Angst und Sorge sind die zentralen Bestimmungen des Lebens überhaupt, abgesehen von der Mittelpunktstellung des individuellen Lebens und der Betonung der Existenz bei Heidegger. Das kommt alles von Kierkegaard. Und die heideggersche Philosophie, Sein und Zeit, da kommen wir ja noch zu, 1928 veröffentlicht, schlägt ja deshalb so ein, weil die Leute die Erfahrung des Ersten Weltkriegs, diese unglaubliche humane Katastrophe hinter sich haben. Mhm. Und weil ihnen diese ganzen rationalen Geschichtskonstruktionen zerbrochen sind. Der Hegelianismus zerbricht Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts an den Absurditäten, die jedermann beobachten, ja, im eigenen Leben erleben kann, ja. Und Kierkegaard liefert eine Philosophie, die genau dem eben auch gewachsen ist, die in der Lage ist, die Unwirklichkeit des Daseins eben auch mindestens mal zu formulieren.
Mhm. Mhm. Und diese Kritik trifft mehr oder weniger eigentlich den ganzen deutschen Idealismus, könnte man sagen.
Ja.
Das ist in Variationen, kann man sagen, das, was Kierkegaard von diesem existenziellen Erfahren und der Reflexion des eigenen Erlebens aus gegen Hegel wendet, das könnte man eigentlich auf den deutschen Idealismus und die ganzen Systeme, die ihm erwachsen sind, insgesamt anwenden.
Ja, natürlich. Er setzt sich mit Hegel auseinander, mit Schelling, das ist dann eigentlich schon gar nicht mehr so wichtig, aber eben auch mit Kant. Und wir wissen ja, in der Mitte der Philosophie Kants steht nicht nur die Kritik der reinen Vernunft, sondern auch die Ethik, die Kritik der praktischen Vernunft. Die Erfahrung mit seiner Verlobung, mit der Auflösung der Verlobung, die Erfahrung dieser unglaublich verantwortlich gestalteten Beziehung, also des Versuchs, sie verantwortlich zu gestalten, nee, die an Moralität ja nicht zu überbieten ist, führt gerade in die Sackgasse. Und das ist unglaublich spannend zu lesen, wie Kierkegaard, also diese Vorstellung der Moralität, wie wir sie bei Kant finden, der im Grunde sagt, wenn du das nur richtig machst, hast du auch ein gutes Gewissen, du musst dich halt nur autonom verhalten und es ist im Grunde ein ethisches Verhalten möglich. Kierkegaard sagt, nein, habe ich ja am eigenen Leib erfahren. Ich habe versucht, alles richtig zu machen. Mhm. Und meine Erfahrung ist, ich werde immer schuldig. Ja, wir denken an Bonhoeffer, seine Erfahrung im Widerstand. Ja, mhm. Das sind Dinge, die kommen letzten Endes von Kierkegaard her. Und in der Auseinandersetzung mit Kant zerbricht Kierkegaard die Vorstellung einer regelrechten Ethik. Da ist ja im Grunde bei Kant die Welt noch in Ordnung. Mhm. Du musst nur konsequent denken, dann stößt du auf Regeln, die dir helfen, ein sittlicher Mensch zu sein. Mhm. Und Kierkegaard sagt, nein, genau das Gegenteil habe ich erfahren.
Mhm. Also die Idee, es gibt in jeder Lebenssituation mindestens eine oder vielleicht auch nur genau eine richtige Art des Handelns, und zwar eine wirklich auch ethisch satisfaktionsfähige Art des Handelns. Und Kierkegaard sagt quasi, also am Beispiel seiner Verlobung und ihrer Auflösung, aber vielleicht auch im Hinblick auf sein Erleben überhaupt, nee, ja, es gibt unzählige Situationen, in denen ich eigentlich quasi, aus denen ich nicht rauskomme, ohne mich zu verschulden. Richtig. Oder ohne mich zu versündigen, religiös gesagt.
Ja, ja, aber das ist genau der Punkt. Die Saturiertheit, die eben mit Moral, ja, Vorsicht. Die Saturiertheit, auf die wir oft treffen, wenn Menschen Moralkonzepten folgen. Mhm. Ich mach's richtig. Ich kann das rechtfertigen, wie ich lebe, ja? Und das ist Kierkegaard zutiefst ein Graus, weil er aus einer anderen Quelle weiß, wir kommen im Leben nicht zurecht. Wir stoßen auf Aporien, auf Ausweglosigkeiten, die uns als Menschen einfach überfordern, die zu groß für uns sind. Und er zieht daraus dann eine Konsequenz, aber über die werden wir ja dann später noch
reden. Ja, ich glaube, es gibt noch viel zu besprechen. Ich habe ja dein Skript verinnerlicht und ich weiß, was alles noch offen ist. Aber ich fand das sehr, sehr spannend, jetzt mal als einen ersten Gang auch einzusteigen bei der Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Biografie, von Philosophie und Erleben und dann zu sehen, wie eng für Kierkegaard das zusammengeht oder wie das eine quasi der überhaupt der Entdeckungszusammenhang und der Wurzelgrund für das andere ist und dann auch ganz konkret ein paar Einblicke in dieses, kann man schon sagen, auch umtriebige und tragische und bruchreiche Leben von Kierkegaard zu gewinnen, das auch deutlich macht, weshalb er auch auf bestimmte Themen kommt und weshalb auch vielleicht eine gewisse, auch eine sehr nüchterne und unideologische Haltung sein Werk durchzieht und auch die Kritik an diesen, ich sage jetzt ideologischen oder idealistischen Systemen seiner Zeit, warum diese Kritik auch für ihn sich eigentlich aufgedrängt hat. So. Mhm. Wir werden in einer nächsten Folge werden wir mehr noch ausführen, wie stark Kierkegaard auch gewirkt hat in seiner Rezeptionsgeschichte, wie verschieden er auch in Anspruch genommen wurde und einen besonderen Blick werfen auch auf die Rolle oder den Beitrag seines Glaubens für sein Werk und uns die Frage stellen, ob man ihn überhaupt richtig verstehen kann, wenn man nicht den christlichen Glauben als zentralen Bestandteil mitbedenkt.
Also eine zentrale Frage in der Rezeptionsgeschichte und ein echter Stachel für die Rezeption von Kierkegaard.
Ja, also ich freue mich auf die nächste Folge, Peter. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir freuen uns, euch auch nächstes Mal als Hörerinnen und Hörer wieder mit an Bord zu haben. Kierkegaard ist auf jeden Fall mindestens einen zweiten Blick wert und ihr seid auch wieder dabei dann. Tschüss zusammen. RefLab.